steht es in Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urbanutopia-Podcast.
Ich freue mich heute aus der Altstadt in Duisburg, Frank Oberpichler. Schönen guten Tag, hallo.
Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank, Konstantin, dass ich in deinem Podcast Gast sein darf.
Ich glaube, am besten wäre es, wenn du dich einmal selbst kurz vorstellst. Was machst du? Wer bist du? Womit beschäftigst du dich aktuell?
Und warum bin ich überhaupt?
Genau.
Okay. Ja, also mein Name ist Frank Oberpichler. Ich habe dann immer noch so als ausübender Künstler tatsächlich, kennt man mich wahrscheinlich eher unter Zepp Oberpichler, was auch seinen Grund hat. Das hat mit meiner GEMA-Anmeldung zu tun. Da gab es nämlich schon einen Frank Oberpichler, der in diesem wunderbaren Duo Paso Doble spielt und auch für Udo Lindenberg schon mal was gemacht hat und so. Damit wir beide nicht verwechselt werden, weil wir ja gleich heißen, musste ich meinen Spitznamen, der seit frühen Schultagen Zepp ist, als Künstlernamen anmelden. Naja, seitdem heiße ich halt Zepp Oberpichler, wenn ich künstlerisch aktiv bin, und Frank Oberpichler, wenn ich Business mache. Aber beides ist okay, beides ist korrekt und beides steht tatsächlich auch in meinem Personalausweis. Also von daher alles gut. Ja, was mache ich? Ich bin von Haus aus Germanist, also ich bin Magister der Germanistik, habe das mal studiert in den 80er Jahren, ich glaube 92, dann habe ich meine Magisterarbeit geschrieben, habe das auch alles bestanden und habe mich sofort selbstständig gemacht und habe für unterschiedliche Agenturen geschrieben, erstmal so eigenständig, und habe dann mit einem Grafiker zusammen meine erste Agentur gegründet. Das war aber in den 90ern eine Agentur, die eher, ich sag mal so, den Fokus auf Werbung und Marketing hatte. Ich fühlte mich da, nachdem ich das dann so 10, 11 Jahre gemacht hatte, aber irgendwie nicht mehr aufgehoben, weil ich ja streng genommen als Germanist vom Inhalt komme. Heute sagt man vom Content, und der klassische Werber denkt ja immer in Bildern, und ich als Germanist denke ja immer in Geschichten. Und das hat sich in dem Setting halt nicht mehr verstanden, weil dort der Werber, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, immer dachte, sein Bild wäre wichtiger als meine Geschichte, und das konnte ich irgendwie nicht mehr akzeptieren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann die Agentur Durian gegründet, die dieser Tage 20 Jahre alt wird, und bin dort als Mensch für PR und Textredaktion unterwegs und fühle mich quasi unter dem Dach auch deutlich wohler als jetzt in einer klassischen Werbeagentur. Das muss man so sagen. Und in dem Zusammenhang haben wir in den letzten 20 Jahren sehr unterschiedliche Kunden betreut. Das, ich sag mal, die Palette reicht von Logistik, klar, in Duisburg ein immer aktuelles Thema. Also von Logistik über Gesundheitsthemen, über Stahlhandel, über Einzelhandel, über, bis dann hin auch zu Stadtentwicklungsthemen. Und ich glaube, das ist das Thema, worauf du hinaus willst, oder, Konstantin?
Genau. Wir haben uns ja im Jahr 2022 bei der Republika kennengelernt, am Rande einer Vorstellung. Ich habe da ein bisschen was über meine Forschung erzählt, und dann haben wir uns relativ schnell gequatscht, okay, da gibt es irgendwie gemeinsame Themen. Mhm. So, und ich habe natürlich auch ein riesengroßes persönliches Interesse immer am Ruhrgebiet, einfach weil ich das sehr faszinierend finde, weil ich regelmäßig bei der Ruhrtriennale bin, aber weil ich auch das, sag ich jetzt mal, forscherisch interessant finde, weil es eben einer der ersten riesengroßen Bereiche in Deutschland ist, der diesen Strukturwandel der nicht durchgemacht hat, sondern mittendrin ist.
Das ist richtig. Mhm. Und ich glaube, dieses Mittendrin wird auch noch viele Jahre dauern. Also ich bin ja hier groß geworden, mhm. Ich bin hier geboren. Ich kenne das Ruhrgebiet, glaube ich, relativ gut, und Duisburg nochmal besonders gut. Und ich habe ja irgendwie schon seit vielen Jahren so den Eindruck, dass wir im Strukturwandel sind und dieser Strukturwandel aber nicht endet, und auch man immer noch nicht weiß, wohin das geht. beziehungsweise welche Fahrt es noch aufnehmen wird. Und das ist auch so ein bisschen typisch fürs Ruhrgebiet, so wie ich es zumindest kenne. Wir sind hier, ich sag mal, irgendwie immer auf der Suche, immer, es gibt immer irgendwie neue Projekte und immer ist davon auch 95% für die Tonne. Also das muss man ja auch leider sagen. Aber es hat auch so einen gewissen Charme. Also ich fühle mich hier halt sehr wohl. Ich bin immer auch mit Improvisation konfrontiert, wobei es von öffentlicher Seite natürlich immer alles sehr wohl überlegt und sehr strukturiert und sehr gemessen zugeht. So zumindest die Legende.
Du als Geschichtenerzähler, was würdest du denn sagen, was ist denn jetzt aktuell die große Geschichte im Ruhrgebiet? Oder gibt es die überhaupt für das gesamte Gebiet oder nur für einzelne Städte oder Stadtteile?
Also das Schöne am Ruhrgebiet ist, dass es in den unterschiedlichen Städten immer auch unterschiedliche Schwerpunkte und Leistungsschwerpunkte gibt. Das Schlechte am Ruhrgebiet ist, dass es halt keine Einheit gibt, um das mal so zu sagen. Also wenn sich das Ruhrgebiet wirklich mal als Region von europäischer Größe und Geltungskraft begreifen würde, wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Aber das würde ja auch heißen, dass man dann vielleicht auf 52 Bürgermeister verzichten könnte, dass man dann auf viele, viele Ämter und Würdenträger verzichten müsste. Und ich denke, das ist letztlich der Grund, warum es hier nicht zu einer modernen Ausrichtung kommen wird. Das hat sicherlich auch mit dem alten Filz der SPD zu tun, der hier ja seit vielen, vielen Jahrzehnten immer noch vorherrschend ist. Ich möchte dabei jetzt auch gar keinen irgendwie persönlich an den Pranger stellen. Letztlich ist es eine gewachsene Struktur, die überall andere Schwerpunkte auch hat, ne? Die Zeit der Kohle ist vorbei, das wissen wir schon länger. Das nächste, was kippen wird, ist wahrscheinlich der Stahl. Und jetzt versucht man sich zum Beispiel in Duisburg auf Wasserstoff zu stürzen. In Bochum versucht man sich als Healthcare-Standort zu präsentieren und macht das ja auch mit einigem Erfolg. Und in Dortmund versucht man sich so als IT-Hochburg zu präsentieren. So hat eigentlich jede Stadt und jede größere Einheit hier so ihr Thema. Aber es gibt keine gemeinsame Stoßrichtung und deswegen wird man, befürchte ich, eigentlich diese Geltung, die das Ruhrgebiet verdienen würde, aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner nahezu 6 Millionen Menschen, die hier auf doch vergleichsweise kleinem Raum zusammenleben, wird man sie im europäischen Vergleich nicht erreichen. Und das finde ich schade, weil man durchaus, denke ich, die Potenz hätte, mit Städten oder Metropolen, sag ich mal, wie Paris, London, in etwa gleichzuziehen. Gleichwohl das Ruhrgebiet niemals Metropole sein wird, weil dafür müsste man, glaube ich, noch ganz andere Klimmzüge anstrengen.
Ich meine, es gibt ja auch nicht das eine Zentrum, sondern einfach gewachsene Strukturen. Aber ihr habt in Duisburg ja beispielsweise den größten Binnenhafen Europas. Da ist ja richtig viel los.
Da ist richtig viel los. Das Thema Logistik ist natürlich hier in Duisburg auch ein immer aktuelles. Das muss man ja auch sehen, mit all seinen Vor- und Nachteilen auch. Also ich sag mal so, was momentan auch gerade durch Duisburg an Lkw-Verkehren durchgeschleust wird, das ist schon nicht feierlich. Wenn man hier mal per Auto mal schnell irgendwo hin muss und man hat dummerweise gerade irgendwie die Zeit zwischen 7 Uhr bis 10 Uhr morgens erwischt oder dann ab mittags irgendwie so ab 14, 15 Uhr wird es dann auch schon wieder spannend. Also dann kann das besonders jetzt so in der Vorweihnachtszeit extrem schwierig werden. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass man viele, viele Jahre an der Infrastruktur wenig bis nichts gemacht hat. Das rächt sich jetzt, weil jetzt wird wirklich an jeder Ecke gerade gebuddelt und gebaggert. Und das, was eigentlich toll sein sollte, also das, was modernisiert wird, offenbart ja letztlich nur, dass es in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart wurde oder durch eine missliche Politik einfach nicht zukunftsfest oder zukunftsfähig gemacht wurde.
Wie beobachtest du denn das als Duisburger? Die Stadt hat ja jetzt einige auch negative Ereignisse durchleben müssen. Ne? Ja, Love Parade ist seine Sache. Dann die Innenstadt hat die gleichen Herausforderungen wie alle Innenstädte jetzt momentan, ne? Also mit einem Ladensterben. Bist du da grundsätzlich positiv eingestellt? Siehst du das als Chance für einen Wandel? Oder sagst du, wir müssen komplett neu umdenken?
Es ist wirklich die Frage, wie man Stadt zukünftig begreifen wird. Was ist Stadt? Was verbinden wir mit Stadt? Welche Sehnsucht steckt auch dahinter? Welche Möglichkeiten? Welche Chancen? Klar. Jetzt bin ich ja Stadtkind und gebe das auch immer gerne zu und hatte auch nie, wie andere Altersgenossen von mir, das Bedürfnis, irgendwie am Stadtrand zu wohnen, geschweige denn irgendwo mir so ein abgelegenes Bauernhaus zu kaufen, das würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Also ich bin echtes Stadtkind und ich will das auch sein. Also ich bin das auch gerne. Ich fühle mich am liebsten in der Stadt auch wohl. Also das, ich mache auch gerne Stadturlaube, was viele ja auch nicht verstehen. Also ich gucke mir gerne Städte an und ich schaue mir auch gerne an, wie Städte funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Ich liebe es, zu Fuß durch Vierteln zu streunen, was mir dann mitunter auch das ein oder andere Kopfschütteln schon mal einbringt, wenn ich dann, ich war früher viel in den USA unterwegs und wenn ich dann dort durch bestimmte Viertel in Las Vegas oder in Los Angeles gelatscht bin zu Fuß und ich dann dort meinen Bekannten erzählt habe, ach, dann bin ich da lang und so und dann teilweise haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie, da bist du zu Fuß durch? Weil in den USA geht man A nicht zu Fuß und B schon gar nicht durch bestimmte Viertel. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, warum fasziniert mich das? Warum macht mich das? Ich glaube, am Ende hat es immer damit zu tun, dass ich unterm Strich mich für Menschen interessiere und mich dafür interessiere, wie leben die? Wie gehen die miteinander um? Wie präsentiert sich der Mensch heute als soziales Wesen? Und da fallen einem schon merkwürdige Sachen auf, besonders dort, wo Menschen halt zusammentreffen. Und meiner Meinung nach ist das Ideal halt in der Stadt. Ne? Natürlich hat jedes Dorf auch so seinen Anlaufpunkt, seinen Marktplatz oder seine Dorfkneipe oder die Kirche. Da kommt es traditionell halt her. Das waren so die historischen Anlaufstellen. Und die Stadt ist halt irgendwann gewachsen, im Zuge der Industrialisierung häufig, ja, besonders hier im Ruhrgebiet, sehr deutlich zu sehen. Und daraus haben sich halt andere Anlaufstellen ergeben. Und wie hat sich das verändert in den letzten 50 oder 100 Jahren? Was ist daraus geworden? Welche Punkte hat man in den 50er, 60er Jahren genutzt, um ja, in Gemeinschaft zu sein? Welche nutzt man heute? Das finde ich alles hochspannend, das interessiert mich sehr. Und deswegen interessiert mich halt auch, was ja, mit der Stadt wird. Jetzt noch nicht
mal, nur kurz. Entschuldigung. Bitte, ja. Was ist denn für dich Stadt? Also, weil das sind ja jetzt ganz viele, viele Elemente, ne? Ja. Und gerade wenn du jetzt vergleichst, ne, USA, Ruhrgebiet, irgendwie andere Städte in Deutschland oder Europa, was macht für dich Stadt aus?
Ja, also Stadt hat erstmal was mit Größe zu tun, finde ich. Also irgendeine Ansammlung von Häusern, wo in Summe 120 Leute wohnen, ist für mich nicht Stadt. Das ist vielleicht so ein größeres Gehöft oder vielleicht ein kleines Dorf, aber das hat nichts mit Stadt zu tun. Also Stadt hat für mich natürlich erst eine gewisse Größe. Stadt hat Logistikwege, Stadt hat das, was man für die primären Bedürfnisse braucht. Ne? Also Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Angebote, Gesundheitsversorgung. Was fällt mir noch ein? Ja, was weiß ich, also Ablenkungsmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten etc. pp. Alles das gehört für mich dazu. Und wenn auch nur ein Teil davon fehlt, dann muss man sich schon fragen, ob das dann noch Stadt ist. Weil alles das sind ja letztlich Ausprägungen und Bedarfe, die Bewohner einer Stadt an Stadt stellen. Und wenn ich dem nicht nachkommen kann, dann bin ich eine Stadt mit einem Minus, mit einem Makel. Und das müsste es ja dann gelten, zu verhindern. Also, und gut, dafür wählt die Bevölkerung dann ja immer einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, die sich dann entsprechend darum kümmern sollen, inwiefern sie das immer so gut machen und tun, steht auf einem anderen Blatt. Aber um die Frage vielleicht kurz zu beantworten, eine Stadt ist der Ort für mich, der in einem gewissen Umfang die Bedürfnisse der Bewohner befriedigt. Hm. Und ja, da rede ich jetzt nicht von 120 Bewohnern, sondern eher von mindestens 120.000. Hm. Wenn nicht gar 500 oder 1 Million. Also mir recht.
Nun machst du ja auch Podcasts, einerseits für Kunden und Kundinnen, andererseits auch selbst. Das eine ist der Smart City Podcast, das andere ist der Ruhrpott Podcast. Oder Ruhrpodcast?
Ruhrpodcast. Genau. Aber mit D. Es gab auch mal ein Ruhrpodcast-Format mit Doppel-T. Das war aber mehr so ein Penela-Ding, also wo sich irgendwie ein paar Jungs über ihre Saufgeschichten unterhalten haben. Damit möchte ich inhaltlich nichts zu tun haben.
Okay. Worauf ich hinaus wollte, du sprichst dann ja immer mit Menschen. Und die ja zum Teil sich im Ruhr-Podcast auch für ihre Heimat Ruhrgebiet einsetzen, die sich engagieren, bei Smart City, sie sich mit dem Thema Smart City engagieren. Wie wichtig sind denn die Menschen für Städte?
Das ist A und O. Also keine Menschen, keine Stadt. Ne? Natürlich kann man irgendwo so ein Ghost Town hinbauen, aber wem nutzt das? Also komplett uninteressant. Und die Menschen machen die Stadt erst zu einer Stadt. Oder sagen wir mal so, Menschen machen Gebäude und Straßen und Plätze zur Stadt. Wenn wir keine Menschen haben, brauchen wir keine Stadt. Also das ist dann einfach nur irgendwie la pour la, wie wir als Geisteswissenschaftler vielleicht sagen würden.
Nun sind das ja gerade beim Ruhr-Podcast besonders engagierte Menschen, wenn man sich da einmal durchhört, das sind Menschen, die eben das Ruhrgebiet, ihre Heimat so positiv sehen, so wie du, ne? Die da konstruktiv rangehen, die einfach auch einen Unterschied machen möchten.
Glaubst du? Aber muss ich kurz einhaken. Ja? Positiv sehen, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber dazu gehört ja auch immer eine gewisse Kritikfähigkeit. Ja,
darauf wollte ich hinaus.
Okay,
bitte, dann, bitte. Dann nee, bitte. Nein, also glaubst du, dass das ein besonderer Schlagmensch ist, der, sag ich jetzt mal, im Ruhrgebiet aktiv ist, sich dort wohlfühlt, sich engagiert?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also der Ruhrgebietler ist so ein bisschen wie der Mensch an der Ostküste in den USA. Also wir sind relativ schnell, glaube ich. Wir sind schon auf Scheibe, auf Zack. Wir wollen immer irgendwo hin. Wir haben immer gerade irgendwie noch eine lustige Idee. Und das unterscheidet uns, denke ich, auch von Menschen in Süddeutschland oder so und auch von Menschen in Norddeutschland. Wir sind hier einem enormen Wandel unterworfen. Ne? Noch aus der Industriezeit heraus, aus der industriellen Revolution heraus. Hier wurden die großen Industriestandorte gebaut. Hier war immer Durchdringung, Durchmischung. Hier spricht man gar nicht von einem Migrationshintergrund, sondern hier ist alles Migration irgendwie. Wenn man da mal wirklich mit offenen Augen draufschaut und wenn man mit offenen Ohren hinhört, wird man hier ein unglaubliches Kauderwelsch ausmachen, was aber ja auch zu einem eigenen Sprachduktus führt. Und ja, was es aber unheimlich lebendig macht auch.
Voll,
ne?
Voll.
Ne? Und von daher ist das schon sehr lebhaft hier. Und das ist letztlich das, was ich am Ruhrgebiet so schätze. Also viele Menschen und mindestens mal die Menschen, mit denen ich mich so umgebe, die sind wirklich voller Leben. Und das reizt mich sehr.
Der zweite Podcast, den wir jetzt schon erwähnt haben, ist der Smart City Podcast.
Ja.
Was heißt denn für dich Smart City?
Ja, das ist jetzt wirklich eine Definitionsfrage, die ich so gar nicht großartig oder so spontan beantworten kann, weil mit Smart City verbindet man ja allgemein erstmal nur irgendwelche digitalen Funktionalitäten bezogen auf die Stadt. Ne? Und das ist ja dann auch häufig das, was, ja, ich sag jetzt mal, irgendwelche Stadtentwickler oder BürgermeisterInnen ihren BürgerInnen erzählen, ja, wir machen jetzt Smart City, wir haben ein digitales Parkleitsystem. Oder wir sind jetzt Smart City, weil wir haben auf dem ehemaligen Kirmesplatz haben wir jetzt ein freies WLAN-Netz. Das ist dann ja auch irgendwie zu 0,01% richtig, weil das irgendwo ein Mini-Baustein meinetwegen einer Smart City wäre. Aber Smart City sollte ja viel, viel mehr sein. Also smart, also schlaue Lösungen für die Probleme der Zeit zu finden. Das würde ich unter Smart City verstehen. Und da wäre für mich zum Beispiel die Frage, wie wird denn die Energie erzeugt in dieser Stadt? Wie wird sie weitergeleitet? Wie wird sie gelenkt? Wie sieht es mit Verkehren aus? Müssen wir in der Innenstadt so viel Fläche freihalten für Parkplätze? Müssen wir den privaten Autoverkehr in der Stadt überhaupt in der Form haben? Etc. pp. Und dort adäquate Lösungen zu finden, das ist die Aufgabe einer Smart City. Wie sieht es mit der Wasserversorgung aus? Wo fühlt sich der Mensch überhaupt am wohlsten? Gehört nicht Wasser auch zur Stadt? Gehört nicht Wasser auch zum Klima? Fühlen wir uns nicht dort am wohlsten, wo ich sag mal, eine gewisse Wärme mit einem gewissen, ja, Wasser auch ein besonderes Klima erzeugt? Alles das sind Fragen, die wir heute in Bezug auf Stadt neu denken müssen, auch für eine neue Architektur aufbereiten müssen und neu denken müssen. Da kommen dann natürlich so Themen wie Urban Gardening mit rein, Dachbegrünung mit rein, etc. pp. Alles das sind ja relevante Gesichtspunkte, die zunehmend von Wichtigkeit sind. Und dagegen verblassen dann natürlich so Parkleitsysteme sehr schnell.
Nun gibt es natürlich in dieser Diskussion um Smart City viel, ja, Auseinandersetzung auch über die Definition. Mhm. Und manche sagen, es ist ein Buzzword, was sozusagen so ein bisschen irgendwie genutzt wird, um alles Mögliche zu verkaufen, ne? Digitalisierung und so. Mhm. Wie siehst du das? Braucht es nicht aus deiner Sicht ein positives Narrativ, was die Zukunft der Stadt angeht?
Das braucht es auf jeden Fall. Es braucht aber vor allen Dingen Lösungen für die Fragen, die sich heute stellen und die sich ja auf einen Morgen beziehen. Ne? Wie wollen wir morgen leben? Seit einiger Zeit kennen wir ja auch so diese Frage, wem gehört die Stadt? Da ging es dann immer so ein bisschen darum, wer ist eigentlich Stadt und wer darf was und wie muss man arbeiten, damit man nicht zu vielen Leuten was wegnimmt oder auf die Füße tritt, etc. pp. Von daher, ja, es braucht ein Narrativ, aber ich denke, das Narrativ muss definitiv ein zukunftsgerichtetes sein. Also wir können Stadt nicht nur auf ein Heute beziehen und nur weil es heute vielleicht notwendig wäre, einen zusätzlichen Parkplatz zu bauen, damit mehr Kunden am Samstag in die Stadt kommen, ist das keine Lösung für morgen. Ne? Sondern eine Frage für morgen wäre wirklich, wie bekommen wir die privaten Autoverkehre raus aus der Stadt? Wie machen wir es möglich, dass trotzdem sehr viele Menschen eine Aufenthaltsqualität innerhalb der Innenstadt, wenn wir jetzt mal von diesen klassischen Bereichen sprechen, hinbekommen? Muss es überhaupt zukünftig eine Innenstadt geben, um die sich alles versammelt? Oder gibt es zukünftig kleinere Einheiten, die man dann Stadtteilzentren nennen kann? Das sind ja eigentlich die Überlegungen, die, ja, ich sag mal, auf einen Morgen zielen. Und ich denke, da müssen wir Antworten finden.
Wenn man sich auf deiner Website www.oberpichler.de einmal die Liste deiner Lieblingslieder anschaut.
Das ist jetzt aber tief in die Trickkiste gegriffen. Ich glaube, yeah. Da war ich selber schon 4 Jahre nicht mehr drauf.
Naja, aber ne? Vielleicht sind sie immer noch aktuell. Da findet sich sehr viel mit Gitarre und sehr viel auch mit verzerrter Gitarre.
Ja, das ist auch richtig so.
Wie weit siehst du denn so das Potenzial gerade, was so eine nachhaltige, zukunftsorientierte Stadtentwicklung angeht, so im Kulturbereich und vielleicht auch nicht unbedingt in der Hochkultur?
Ja, also der Rock'n'Roll kommt ja aus der Stadt, ne? Und die letzten, ja, ich sag mal, musikalischen Neuerungen der letzten 50, 60 Jahre, es waren ja alles städtische Entwicklungen. Wenn man jetzt mal von bestimmten Bereichen im Country und Folkrock meinetwegen absieht. Aber das waren ja Entwicklungen, die aus der Stadt kamen. Und aus dem Grund, dass es halt dort diesen Clash von Menschen gab. Also Musik, überhaupt Kultur, entwickelt sich immer mit einem Gegenüber. Wenn ich ja irgendwo alleine auf dem Baum sitze oder im Feld rumhause, dann kann ich vielleicht einen Folksong schreiben, aber darüber hinaus wird jetzt nicht viel passieren, vermutlich. So, wenn ich aber in einer Stadt bin und mit Leuten zusammen eine Band gründe und man dann sagt, und da kenne ich jemanden, der hat eine Kneipe, da können wir vielleicht spielen, und dann kommt einer rein, der hat vielleicht ein kleines Label oder der macht einen Podcast und sagt, ich mache was für euch und so weiter und so fort. Und sofort hat man ja ein Netzwerk und Möglichkeiten, im Idealfall, ne? Dass man nutzen kann und die man ausspielen kann, dann entwickelt sich ja auch etwas. So, das werde ich aber alleine irgendwo in der Pampa so in der Form nicht erreichen. Also von daher ist Stadt auch immer die Chance auf Netzwerk.
Und siehst du da auch gewisse Übertragungsmöglichkeiten von, was weiß ich, diesem DIY, was man im Punkrock kennt, dann auch auf die Stadt oder auch das Umfeld?
Ja, sehe ich tatsächlich. Also das gibt es aber ja auch schon seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als die ersten Häuser in Berlin besetzt wurden beispielsweise oder dann später auch in Hamburg, wo es ganz explizit auch ja eine politische Aussage war, zu sagen, pass mal auf, wir möchten schon dieses alte Viertel irgendwie erhalten, das soll jetzt nicht ausschließlich der Spekulation dienen. Wir möchten hier Gemeinschaft leben. Und dazu gehört auch unser Viertel, unsere Hood, wie man heute sagen würde. Und das, denke ich, hat ganz, ganz viel mit Gesellschaft zu tun und auch ganz viel mit einer Form des Zusammenhalts innerhalb dieser Gesellschaft.
Und Blick in die Zukunft, bist du da eher optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind oder braucht es noch ein bisschen mehr Energie in die Richtung?
Ich glaube, da ist man nie irgendwie mit fertig. Also das ist ja auch das Schöne. Eine Stadt ist im Idealfall ein lebender Organismus, der permanent entwickelt werden muss, der permanent weiter vorangetrieben werden muss, der neue Ideen braucht, der Zustrom braucht, der sich auch von alten, überalterten Vorstellungen lösen muss, der Neues akzeptieren muss, der der lernt. Ein Organismus, der lernt. Und vielleicht ist das auch eine mögliche Übersetzung für Smart City. Ne? Also dass es etwas ist, ein Gebilde ist, ein Organismus ist, stimmt nicht so ganz, aber so muss man denken, um, glaube ich, zu neuen Möglichkeiten und zu neuen Ideen zu kommen. Also begreifen wir Stadt als lebenden Organismus, der im Idealfall lernt.
Bei diesem Thema Smart City, Zukunft der Stadt, das sind ja zum Teil politische Strategien, wo es ganz klar auf so Zahlen, Quantifizierung geht. Am Ende des Tages ist ja eine Stadt, so wie du es beschreibst, ein Ort für Menschen. Wie wichtig ist da sowas wie Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, das Leben draußen?
Ja, gut, dass du das ansprichst. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Stadt wird natürlich nur attraktiv, wenn sie eine gewisse Aufenthaltsqualität bietet. So, damit meine ich jetzt nicht, dass jede zweite Eingangstür, die zu einem Café oder zu einer Kneipe sein muss. Damit meine ich, dass es aus welchem Grund auch immer für jeden eine Freude sein muss, in die Stadt zu kommen. Also er soll dort seine kulturellen Ansprüche oder Wünsche befriedigt finden. Ne? Dazu gehört meinetwegen ein Theater, ein Schauspielhaus oder eine kleine Aktionsbühne. Dazu gehören Möglichkeiten, live aufzutreten als Band, als Singer-Songwriter, als was weiß ich. Dazu gehören vielleicht auch Open-Air-Veranstaltungen in der Mitte, so wie man das früher auf dem Marktplatz hatte. Dazu gehören natürlich Kaufangebote. Also ich sehe den klassischen Einzelhandel immer noch als deutlich notwendig. Auch wenn ich natürlich nicht um Digitalisierungsthemen herumkomme, fände ich es äußerst tragisch, wenn jetzt alles ins Netz abwandern würde, weil in bestimmten Bereichen braucht es, denke ich, die persönliche Kommunikation von Kaufendem und Verkaufendem. Es braucht auch den Austausch über bestimmte Dinge. Ne? Also natürlich kann ich mir jedes Buch bei den entsprechenden Anbietern digital ordern. Aber ich habe hier einen Buchladen, da gehe ich eigentlich immer noch 95% meiner Bücher kaufen und die anderen 5%, die kaufe ich in einem anderen Buchladen. Also einfach, weil da die Leute sind, die ich ansprechen kann und sage, Mensch, hast du das schon gelesen? Wie sieht es damit aus? Kannst du mir das und das besorgen und so weiter? Ich schätze diesen Austausch sehr und den habe ich digital nicht so in dieser Form. Und es ist für mich auch kein Einkaufserlebnis, wenn ich bei einem der großen Online-Häuser irgendwo einen Klick mache und dann vielleicht noch wählen kann, ob ich ein oder zwei davon haben will. Das ja, und manche Sachen muss man auch irgendwie anziehen. Also ich käme nie auf die Idee, mir Schuhe irgendwie online zu kaufen oder sowas. Ne? Also das ist nicht meins. Und von daher braucht es eine gewisse Aufenthaltsqualität in der Stadt, um sich wohlzufühlen. Aber es braucht halt auch diese Angebote. Und um diese Angebote realisieren zu können, braucht es wieder die Menschen, die Bock darauf haben, das zu machen. Ne? Also man muss diese engagierten Einzelhändler haben. Man muss diese Leute haben, die bereit sind, eine Kleinkunstbühne auf die Beine zu stellen. Man muss diese Leute haben, die auch eine Diskothek betreiben wollen, die bis tief in die Nacht irgendwie tanzendes Volk haben wollen und. Alles das zahlt dann auf ja, die Attraktivität einer Stadt ein. Und deswegen finde ich, gehört das unmittelbar dazu. Es muss natürlich noch gewisse Möglichkeiten des Aufenthalts in einer Stadt geben. Ne? Da macht sich das mit Sicherheit auch gut, wenn man gewisse Ruhezonen hat, wenn man gewisse Freizeitangebote hat, wenn man irgendwo dann noch irgendwas für Kinder hat, die dann auch mal eine halbe Stunde da irgendwo rumkrabbeln können und spielen können und so. Alles das gehört da rein, finde ich. Und dann hat man eine funktionierende, gute Stadt. Innenstadt.
Betreibst du eigentlich noch den Plattenladen?
Ja, selbstverständlich. Und den werde ich auch weiter betreiben. Auch wenn man damit nicht reich wird, obwohl das häufig vermutet wird. Ja, den mache ich tatsächlich noch. Ich habe einen Plattenladen und da geht es hauptsächlich um Schallplatten tatsächlich. Natürlich haben wir auch ein paar CDs zu stehen und ein paar DVDs, aber es geht um die gute alte Schallplatte. Also ganz analog.
Kann ich mir das so vorstellen wie bei High Fidelity?
Genau so, nur mitunter noch schlimmer, weil die richtigen Nerds sind ja bei High Fidelity gar nicht gezeigt worden.
Ja, aber ich meine, das geht ja genau in die Richtung, was du sagst, ne? Das ist ja
Ja.
auch ein Ort, also ich gehe selber auch noch hier in lokalen Buchhandel, lokale Plattenladen und das sind ja die Orte, wo man einerseits auch so Gleichgesinnte trifft und das sind auch so Marktplatz von Ideen und Austausch, ne?
Absolut. Und genau das ist letztlich der große Vorteil von solchen Anlaufstellen. Ne? Also der kleine Plattenladen, den ich da habe, der hat für dieses Viertel, also ist ja gar nicht in der Innenstadt, sondern ist in Düssern, das ist so 2 Kilometer quasi weg von der Innenstadt, aber der hat da eine ganz explizite Funktion. Also besonders freitags und samstags kommen viele Leute einfach in den Laden, um zu gucken, wer ist da. Und dann spricht man über die und jene Platte und das und das und das, aber eigentlich fragt man, was machst du denn heute Abend? Oder ich habe noch Karten für das und das Konzert morgen oder Sonntag, kommst du mit? So, ne? Also es ist immer ein gesellschaftlicher Anlaufpunkt. Also man tauscht sich aus. Und das ist halt auch die Funktion, denke ich, von Stadt oder von Anlaufstellen und Aufenthaltsräumen innerhalb der Stadt. Austausch. Es geht immer um Austausch, es geht immer um Kommunikation. Und wenn Stadt Kommunikation ermöglicht, dann ist, glaube ich, vieles möglich. Wenn Stadt Kommunikation verhindert, wie es auch im Ruhrgebiet, und ich möchte jetzt gar keine Stadtnamen nennen, sehr oft versucht worden ist, besonders in den 80ern und 90er Jahren, wo freie Bühnen keine Unterstützung erfahren haben, wo Jugendtreffs geschlossen worden sind, wo Anlaufstellen für, ja, ich sage jetzt mal, kreativ interessierte Menschen gar nicht erst ermöglicht worden sind. Immer dann, wenn Kommunikationsmöglichkeit stirbt, stirbt auch immer ein Stück Herz der Stadt. Darüber kann man jetzt mal mit BürgermeisterInnen sprechen. Das ist immer sehr, sehr lustig, weil, ja.
Ja, ich habe immer das Gefühl, das ist auch das, was ich an der Uni mit den Studierenden diskutiere, die zum Teil ja auch nur dieses Online-Kulturerfahren irgendwie kennengelernt haben, wie wichtig solche Orte sind. Ne? Also so, du hast es ja jetzt aufgezählt, Plattenläden, Buchläden, offene Bühnen, Bars oder Jugendzentren, die einfach wirklich auch die Keimzelle für Kultur und Kreativität häufig sind. Aber du hast jetzt Bürgermeister und Bürgermeister schon angesprochen. Das wäre auch jetzt sozusagen meine letzte Frage in deine Richtung. Wenn du ein allmächtiger Bürgermeister wärst,
Gott bewahre.
weiß nicht, was Gott damit zu tun hat, aber
Okay.
was würdest du ändern? Jetzt weg von irgendwie finanziellen Einschränkungen, weg von Infrastruktur, weg von Genehmigungsprozessen. Was würdest du konkret als allererstes verändern?
Verhindern oder verändern?
Verändern.
Also, ja, ich würde mich dafür stark machen, dass viel mehr Kultur in die Stadt kommt. Also explizit auch in die Innenstadt. Ich würde die Innenstadt wirklich zu einem, ja, zu einem Eventort machen. Also man müsste sich meiner Meinung nach die Innenstadt so ein bisschen vorstellen wie Disneyland dann. Also meine Innenstadt sieht zumindest so aus. Ne, da gäbe es zig Bühnen, Kinos, kleine Theater, große Theater, Anlaufstellen. Es gäbe natürlich x Plattenläden, Gitarrenläden, überhaupt Instrumente, die zum Ausleihen sind, zum Ausprobieren sind. Und es gäbe sicherlich auch ein paar Klamottenläden und so, aber ich würde einen viel größeren Schwerpunkt auf kulturelle ja, Spielorte und auf im Einzelhandel mehr auf Geschäfte setzen, die ja, Kulturgüter verkaufen, sagen wir es mal so, oder anbieten oder verleihen auch. Ne? Man muss ja nicht immer alles nur als Kaufwirtschaft sehen. Also es gibt ja auch eine große Wirtschaft, die mit Ausleihen oder Mieten zu tun haben kann.
Frank, vielen, vielen
Ja.
Dank für diese Einblicke und deine Meinung. Und ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin ein großer Fan vom Ruhrgebiet. Und
okay,
hab auch
ich
das
auch.
ich komme ja als Tourist, so auch als städtereisender Tourist und kann auch nur wiederholen, es lohnt sich immer und es ist aus meiner Sicht einer der unterschätztesten Orte oder Regionen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei warst.
Herzlichen Dank, Konstantin. Und wenn du das nächste Mal nach Duisburg kommst, dann kommst du auch in den Plattenladen.
So machen wir das. Danke dir.
Super, bis dann, ne? Mach's gut. Tschüss.